Hi, ich bin der Marc und ich begrüße dich bei meinem Mental-Podcast Head Coach Körper, Geist und Lebensqualität im Sport. Gesponsert wird die Folge heute von Neurotrim, deinem persönlichen Training für bessere Höchstleistungen, mehr Lebensqualität und effektivere Rehabilitation. Werde fitter, schneller und explosiver mit dem speziellen Training für Profi-, Hobby- und Freizeitsportler. Mein heutiger Interviewpartner ist Annette Sattler. Sie selbst ist Sportjournalistin und zudem noch ein toller Mensch mit einer sehr angenehmen Art und vor allem mit einer tollen Stimme. Annette und ich, wir kennen uns ja von verschiedenen Sportveranstaltungen und auch schon einige Jahre. Und ich bin sehr froh, bei ihrem vollen Zeitkalender den Termin bekommen zu haben für das Interview. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Interview mit Annette Sattler. Annette, Sport ist, glaube ich, so ein bisschen akut dein Leben. Wie hat denn das alles angefangen? Also du hast ja auch mit einem Ball in der Hand angefangen.
Ja, so ist es. Hat eigentlich durch einen witzigen Zufall angefangen. Ich war 4 Jahre alt und im Kindergarten in Rangsdorf, wo das Thema Handball eine sehr, sehr große Tradition hat, gerade im Frauenbereich. Und irgendwann eines Tages stand die Handballtrainerin der Minis vor uns und hat gefragt, wer Lust hat, zum Handballtraining zu kommen. Und da irgendwie alle meine Freundinnen die Hand hoben, habe ich halt irgendwie so aus Gruppendruck heraus auch die Hand gehoben und habe gesagt, da gehe ich jetzt mal hin. Ja, nach 5, 6 Jahren waren noch 2 der Freundinnen übrig und ich. Also irgendwie habe ich dann, obwohl es eigentlich am Anfang gar nicht so meine Intention war, relativ schnell Gefallen dran gefunden. Und ja, die Sportart begleitet mich jetzt eben mein ganzes Leben seit diesem Moment.
Wie lange hast du selber gespielt?
Ich habe 22 Jahre gespielt und habe aber auch als Jugendtrainerin gearbeitet, habe am Kampfgericht gesessen, als Schiedsrichterin gearbeitet, habe Jugendturniere organisiert. Also mein Leben im Handball war nicht immer nur das der Spielerin, wo ich, glaube ich, auch die schlechteste Rolle von allen gespielt habe, das muss man ganz ehrlich zugeben, sondern vor allem halt so das Drumherum. Das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach gemeinsam mit der Truppe Dinge auf die Beine zu stellen, Dinge zu organisieren, drüber zu schreiben, auch da eben schon so die ersten journalistischen Anfänge gemacht.
Ich wollte gerade sagen, es hat sich ja bei dir dann schon so geändert, dass du im Endeffekt dein Hobby, was du hattest, zum Beruf gemacht hast. Wie bist du in diese ganze Journalismus-Szene reingerutscht?
Ich habe meinen ersten Zeitungsartikel mit 14 tatsächlich schon geschrieben, habe mir so mein Taschengeld ein bisschen aufgebessert und da ich am Wochenende eh in meiner Halle war in Rangsdorf, weil ich am Kampfgericht gesessen habe, wenn die Männer und die Frauen gespielt haben, war es dann irgendwie ziemlich sinnvoll, dann auch gleich das Spiel, was ich gesehen habe, zu nutzen und einen Spielbericht drüber zu schneiden und so zu schreiben. Schneiden kam dann später. Ja, und das waren so die ersten Anfänge und habe ich für mich gemerkt, okay, das ist was, was mir liegt und was mir auch Spaß macht und habe dann angefangen, Praktika in dem Bereich zu machen, schon während der Schulzeit in Lokalredaktionen, bei Zeitungen, in Pressebüros von Politikern und so weiter und so fort und bin dann irgendwann im Zuge dessen beim DSF gelandet, auch noch während meiner Schulzeit. In der 13. Klasse in den Winterferien habe ich da ein Praktikum gemacht, 2 Wochen lang und das war so mein erster Kontakt mit dem Thema Fernsehen und das hat ja, es hat gleich Rums gemacht. Das war lieber auf den ersten Blick, als ich das erste Mal am Fußballfeld stand und dieses Adrenalin und diese Euphorie, diese Emotion, diese Hektik auch, die dazugehört zu einer Live-Berichterstattung gespürt habe, habe ich gewusst, okay, das ist genau meins. Und dann habe ich glücklicherweise die Chance bekommen, noch ein zweites Praktikum beim DSF zu machen, nach meinem Abi dann. Ja, und danach ging es dann eigentlich direkt rein in die freie Mitarbeit beim DSF. Ich habe dann angefangen zu studieren und durfte eben parallel schon für den Sender arbeiten und meine ersten Erfahrungen sammeln. Und dann hat sich das so Jahr für Jahr gesteigert vom Aufgabenbereich her.
Was gibt dir der Sport?
Gemeinschaft vor allem. Jetzt werden viele sagen, klar, es gibt ja auch Einzelsport, aber ich glaube auch im Einzelsport bist du Teil eines Teams. Also auch da gibt es Trainer, Betreuer, Physiotherapeuten, Ärzte, Manager, wie auch immer. Also ich glaube, selbst als Einzelsportler bist du nie wirklich einzeln unterwegs. Aber mein Thema war ja tatsächlich immer der Mannschaftssport. Also das ist das, was mich eigentlich immer am meisten fasziniert hat, weil es mich wahnsinnig beeindruckt, wie viel Energie entstehen kann, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und das ist, glaube ich, auch ja das Geheimnis des Erfolgs im Mannschaftssport. Das ist das eine. Und dann die unfassbaren Emotionen, die der Sport erzeugt. Also viele Geschichten, die ich in meinem Leben erlebt habe, werden, glaube ich, andere so gar nicht mitkriegen, weil man natürlich als Journalistin auch deutlich näher dran ist und auch Dinge mitbekommt, die versteckt hinter den Kulissen ablaufen. Das ist schon sehr, sehr spannend und ja, auch vollbesetzte Stadien zu sehen, was das auch an Massenbegeisterung auslösen kann, das sind so für mich die Faszination, die der Sport mit sich bringt.
Gib mal so 1, 2 Beispiele, wo du sagst, es war echt so extrem emotional für mich auf der arbeitenden Seite.
Zum Beispiel, als die deutsche Volleyballnationalmannschaft in Baku 2015 bei den Europaspielen gewonnen hat. Es war damals mein erster Kontakt mit dem Volleyball. Ich hatte vorher mit dieser Sportart nie was zu tun. Und ich war für Sport 1 da als Reporterin, aber auch als Teamleiterin. Wir waren insgesamt zu dritt vor Ort. Und die Sportarten wurden dann so ein bisschen zugeteilt unter uns dreien. Und da ich eben die Handballerin und die Ballsportlerin in Anführungsstrichen war, wurde mir dann also Tischtennis und Volleyball zugeordnet. Und ich bin da völlig unbefangen rein, weil ich, wie gesagt, mit dieser Sportart nie was zu tun hatte. Und sowohl die Mädels als auch die Männer haben mich irgendwie vom ersten Tag an super herzlich empfangen und in ihre Mitte genommen. Und das dann so zu verfolgen, wie sich das dann von Stück zu Stück steigert und welche Rolle auch der Trainer bei dieser ganzen Geschichte spielt, der ein unheimliches Mentalitätsmonster ist und das seiner Mannschaft irgendwie auch echt eingeimpft hat, bis hin dann zum Titel am Ende nach 4 Wochen, das war schon, ja, war schon eine ziemlich coole Erfahrung. Und dann, klar, natürlich die Olympischen Spiele in Rio 2016, habe ich im Deutschen Haus die Veranstaltung moderiert, also hatte quasi alle Sportler, die Medaillen gewonnen haben, 2-3 Stunden später bei mir auf der Bühne stehen mit einem tollen Einlauf, mit ganz viel Nebel und Licht und Musik und Champagner, der gespritzt ist, und durfte dann mit denen Interviews führen. Ja, das war auch sehr, sehr emotional, was da passiert ist in den 6 Wochen.
Da wirst du auch den ein oder anderen Blick ins Kufenstüberl wahrscheinlich reingeschmissen haben. Die sind ja auch immer mit dabei vertreten. Der ein oder andere kann ziemlich gut feiern. Das kenne ich aus eigener Erfahrung.
Wir haben uns nach Abschluss der Olympischen Spiele darauf geeinigt, dass die Feiergeheimnisse des Deutschen Hauses nicht nach außen getragen werden. Bestimmte Geschichten sind ja bekannt, die dann doch mal in der Presse gelandet sind. Aber ansonsten gilt der Leitspruch, was im Deutschen Haus passiert ist, bleibt im Deutschen Haus. Daran halte ich mich natürlich.
Aber gibt's so Aktionen, wo du allgemein auch vielleicht mal für dich so gedacht hast, Mann, oh Mann, was machen die jetzt da eigentlich? Jetzt gar nicht aufs Deutsche Haus bezogen, sondern so allgemein in der Zeit. Ich meine, das hast du ja auch schon ein paar Jahre hinter dir, wo du sagst, so, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Das kommt auf die Sportart an. Also ich glaube, im Fußball kriegen wir Reporter gar nicht so viel mit von dem, was wirklich passiert, weil es da ja gar nicht so üblich ist, dass man als Journalist da irgendwie so nah rankommt. Im Handball gab es das dann schon eher mal, dass man eben auch als Sport1-Team irgendwie auf so einer Meisterfeier von einem Verein mit dabei war oder mit der Nationalmannschaft unterwegs war. Und klar, auch im Deutschen Haus in Rio hat man Dinge gesehen, die jetzt vielleicht nicht so unbedingt für die Öffentlichkeit gedacht sind. Ja, natürlich gibt's Momente, wo man sich selber fragt, puh, ist das jetzt vielleicht ein bisschen too much? Aber ich glaube, um das zu bewerten und beurteilen zu können, muss man erstmal selber in der Situation gesteckt haben. Und ich kann mir zwar ungefähr vorstellen, was es bedeutet, über einen langen Zeitraum auf was hinzuarbeiten und dann am Ende damit erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, es ist im Sport schon nochmal was anderes als im richtigen Leben, weil du am Ende eben auch was Greifbares in der Hand hast. Ob es der Pokal ist oder die Medaille. Es sind historische Momente, die weitererzählt werden von Jahr zu Jahr. Und ich glaube, das macht schon nochmal den Unterschied aus, wie sich so ein Erfolg dann am Ende tatsächlich anfühlt. Und dann ist es vielleicht auch völlig normal, dass man mal über die Stränge schlägt.
Wie war es eigentlich für dich jetzt selber? Ich meine, du hast dir im Handball ganz schön was aufgebaut, ja? Aber das war am Anfang ja bestimmt auch, und ich sage jetzt gar nicht als Frau, sondern einfach, wenn man neu irgendwo reinkommt, ist es ja schwierig. Du hast im Normalfall noch keine wirklichen Kontakte und du musst dir erstmal alles aufbauen. Wie lange hat das gedauert, bis du jetzt sagst, da hast du einen Punkt erreicht, wo du sagst, du bist ganz gut vernetzt?
Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil das echt so ein schleichender Prozess war. Was man, glaube ich, sagen muss, ist, dass mir bestimmte Dinge geholfen haben. Zum einen, dass ich mit Stefan Kretschmann Experten an meiner Seite hatte, der mich vom ersten Tag an als seine kleine Kollegin aufgenommen hat und mich auch einfach mitgezogen hat. Also viele Menschen habe ich natürlich auch durch ihn kennengelernt, sowohl in den Hallen als auch dann abseits der Hallen, wenn man abends vielleicht mal zusammengesessen hat. Das war schon eine sehr, sehr große Unterstützung, die ich da bekommen habe und die auch nicht selbstverständlich ist. Und dann kam, glaube ich, irgendwann auch dazu, dass meine eigene Handballvergangenheit bekannt wurde. Also ich habe mit Tobias Reichmann jemanden trainiert in Rangsdorf noch, der heute Nationalmannschaft spielt. Und der erzählt sowas dann natürlich auch seinen Mitspielern oder Trainern oder wie auch immer. Und dann macht das so ein bisschen die Runde. Und dann, klar, wirst du beäugt am Anfang und die Jungs gucken so ein bisschen komisch. Du bist eine Frau in dem Sport, du bist vielleicht auch ein bisschen klein für ihr Verständnis. Da wird natürlich schon erstmal drauf geguckt, aber dann haben sie, glaube ich, auch relativ schnell gemerkt, dass, es klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber dass ich eine von ihnen bin, also dass ich selber diese Sportart gemacht habe und dass ich vielleicht auch so ein bisschen die Mentalität eines Handballers in mir selber trage. Und ich glaube, das sorgt dann relativ schnell für Vertrauen. Vertrauen ist in meinen Augen sowieso das Allerwichtigste für ein vernünftiges Interview oder für ein gutes Gespräch. Und das hat sich über all die Jahre gesteigert. Und wann das jetzt so war, dass man sagen konnte, hey, du gehörst dahin in diese Sportart, kann ich gar nicht so genau sagen. 2, 3, vielleicht auch 4 Jahre. Ich weiß es nicht so genau. Aber am Ende war es tatsächlich so, dass für mich ein Leben ohne Handball nicht mehr vorstellbar und ja, viel auch Feedback von außen kam, die gesagt haben, so, okay, du gehörst einfach dahin und in diese Sportart.
So ein typisches Bild, wenn ich dich immer so quasi im Blick habe, ist, du stehst sehr gerne auf erhöhten Sachen, wenn du deine Interviews führst, so gerade auf Tritten. Die brauchst du, weil du bist so knapp 1,60, würde ich mal sagen, und die Handballer sind schon ein bisschen größer. Wie ist das gekommen? Also musstest du es irgendwann mal machen, weil die keinen Bock mehr hatten, sich zu bücken, oder?
Ich stehe mittlerweile schon lange nicht mehr auf einer Kiste. Also die Kistenphase ist tatsächlich schon eine ganze Weile beendet. Es war damals tatsächlich so, dass Sport1 gesagt hat, du bist zu klein und das sieht einfach in der Kamera blöd aus. Für die Jungs war das egal. Manche sind in die Knie gegangen oder haben sich so in eine Gerätsche gestellt, breitbeinig. Manche haben sich auch einen Scherz draus gemacht und sich darüber amüsiert, wie lang mein Arm werden musste, damit er überhaupt zum Kopf des Spielers durchkommt. Aber der Sender hat irgendwann gesagt, aus optischer Sicht wäre es eben besser, wenn ich auf so einem Tritt stehen würde. Und dann bin ich in den Baumarkt marschiert und habe mir Holzleisten gekauft und eine Holzplatte und habe mich zu Hause mit einem Akkubohrer hingesetzt und habe dieses Ding zusammengezimmert. Und das hat mich dann, ich glaube, 2 oder 3 Jahre begleitet. Also war immer mit dem Auto dabei und habe ich immer fleißig mit mir rumgetragen von Halle zu Halle. Und dann kam irgendwann jemand auf die Idee, dieses Ding für eine gemeinnützige Aktion versteigern zu wollen. Und als die Anfrage kam, habe ich mich ziemlich gewundert, weil ich mir dachte, wer soll dafür Geld ausgeben? Aber am Ende hat tatsächlich jemand Geld dafür ausgegeben. Es sind 80 Euro zustande gekommen, immerhin. Und wir haben das Ding eben versteigert. Und dann kam die neue Saison und ich hatte irgendwie keine Zeit und auch keine Lust, mir einen neuen Tritt zu bauen. Und die neue Saison fing an und ich habe die ersten 4, 5, 6 Spiele gemacht und niemandem ist es aufgefallen, dass der Tritt nicht mehr da war. Und irgendwann nach 10 Spielen sagte der Sender dann plötzlich, Mensch, Annette, wo ist denn eigentlich dein Tritt? Und dann habe ich gesagt, also wenn es so lange gedauert hat, bis euch das überhaupt aufgefallen ist, dann brauche ich hier offensichtlich keinen mehr. Und deswegen bin ich jetzt seit 4, 5 Jahren ohne Erhöhung und stehe ganz einfach zu meinen 1,58.
Sehr gut, das ist nämlich eine mentale Geschichte und darauf wollte ich jetzt nämlich als nächstes hinaus. Du bist ja relativ nah dran an den Leuten und auch relativ nah am Sport und du kennst dich aus, weil du selber gespielt hast. Wie wichtig ist der Kopf bei der ganzen Geschichte, wenn du den Sport oder allgemein Sport ausübst?
Ich glaube, wenn wir mal beim Beispiel Handball bleiben und uns die Europameister von 2016 angucken, dann beantwortet das deine Frage ganz klar. Das war eine Mannschaft, die A, als Mannschaft zusammengestanden hat und B, die jeder Einzelne für sich mental komplett klar im Kopf war. Und das war vor allem, glaube ich, der Verdienst des Trainers, Dago Sigurdsson, der auch mit psychologischen Hilfsmitteln diese Mannschaft in die Spur gebracht hat und auch Dinge getan hat, die vielleicht auf den ersten Blick ungewöhnlich waren, auch in der Kaderzusammenstellung Wege gegangen ist, die im ersten Moment für Verwirrung gesorgt haben, wo sich dann aber eben im Laufe des Turniers rausgestellt hat, dass diese Typen eben genau charakterlich von der Mentalität her, von dem, was in ihrem Kopf passiert, wichtig sind für diese Mannschaft. Und nur so konnten sie Europameister 2016 werden. Ganz einfaches Beispiel, das deine Frage perfekt beantwortet. Der Kopf ist, ich mag es nicht in Prozenten ausdrücken, aber ich würde sagen, einer der wichtigsten Elemente, wenn es darum geht, Erfolg zu haben im Sport, aber auch in allen anderen Bereichen des Lebens.
Schön, dass du Dago angesprochen hast, weil ich liebe viele Sachen, die Dago macht und gemacht hat. Unter anderem hat er auch mit der Nationalmannschaft, ich glaube, sie sind nach Island gefahren, er hat sie wirklich irgendwo eingebuchtet, wo du normalerweise denkst, diese ganzen kleinen, verwöhnten Menschen, die gerne diese 4- oder 5-Sterne-Hotels haben, müssen halt in Jugendherbergen oder Ähnlichem schlafen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz entscheidende Sache, die Leute immer wieder mal zu erden.
Absolut. Das ist definitiv ein Fall und auch das schweißt natürlich am Ende wieder zusammen. Also du wächst als Mannschaft natürlich auch anders zusammen, wenn du in so einem 8-Mann-Zimmer auf Doppelstockbetten schläfst und vielleicht dich gegenseitig darüber aufregst, was für eine Scheiße der Trainer jetzt hier verzapft hat und dass das Klo irgendwie 5 Meter entfernt auf dem Gang liegt und man sich das mit 12 anderen teilen muss. Verbindet doch auch ganz anders wieder und schweißt ganz anders zusammen, als wenn 2 Leute auf ihrem 5-Sterne-Hotelzimmer liegen und miteinander Fernsehen gucken oder irgendwie auf der Playstation rumdaddeln. Das hat Dago tatsächlich richtig gut gekonnt, ohne sich aber zu sehr einzumischen. Also das ist ja das Witzige, dass er, wenn man mit den Spielern spricht, ja niemand war, der sonderlich viel mit der Mannschaft kommuniziert hat, sondern er hat wirklich nur kleine Akzente gesetzt und hat sie dann laufen lassen und hat wirklich aus der Distanz beobachtet, geht's in die Richtung, die ich haben will oder eben nicht und hat dann im Zweifel korrigiert. Aber er war niemand, der wirklich mittendrin war und die ganze Sache auch körperlich angeführt hat.
Ich fand die Vorstellung immer so schön, als ich das erste Mal gelesen habe, mir vorzustellen, wie die ganzen langen Kerle in irgendwie viel zu kleinen Betten liegen, die Füße rausgucken oder der Kopf nicht richtig reinpasst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Charakter sich wirklich da tierisch aufgeregt hat, aber wahrscheinlich am Ende drüber gelacht.
Genau so ist es. Am Ende sitzt man zusammen, hat dieses Trainingslager überstanden, das irgendwie eine Woche ging, ist natürlich froh, wenn man nach Hause kommt, aber lacht auch drüber und schmunzelt sicherlich auch so ein bisschen über den störrischen isländischen Trainer, der einem ja letztendlich auch eine ganz andere Welt dann dort vor Ort aufgezeigt hat. Und das ist ja auch immer wieder wichtig, um für seinen Kopf mal so ein bisschen Klarheit zu kriegen, sich auch mal mit Dingen zu beschäftigen, die jetzt vielleicht nicht so unbedingt zum Alltag gehören, sei es das andere Land, Island, die Natur, die man dort sieht, die Menschen, die man trifft oder eben dann auch die Wohnbegebenheiten oder die Essgewohnheiten, mit denen man sich dann da so rumzuschlagen hat.
Du hast eins mit einem Profisportler definitiv gemeinsam. Ihr steht im Endeffekt beide in der Öffentlichkeit. Wie gehst du mit der Öffentlichkeit um, beziehungsweise wie weit lässt du die Leute an dein Privatleben ran?
Das ist situationsabhängig. Also ich habe da jetzt für mich keine goldene Formel, wo ich sage, das kommuniziere ich und das kommuniziere ich nicht. Ich trage dann Dinge nach außen, wenn sie sich für mich gut anfühlen. Also ich war jetzt zum Beispiel in der Sommerpause 4 Wochen in Indonesien unterwegs und habe dann schon auch über Instagram zumindest die Leute, die sich für mein Leben interessieren, daran teilhaben lassen und so ein bisschen gezeigt, wo wir da unterwegs sind und was wir machen. Weil es aber einfach auch eine Reise war, die mir persönlich unheimlich wichtig ist und in der ich Dinge erleben durfte, die ich schon lange mal machen wollte und die mich, glaube ich, auch wieder inspiriert haben für die neue Saison, auch wenn sie jetzt irgendwie nur entfernt was mit dem Thema Sport zu tun haben. Sowas teile ich dann schon ganz gerne. Was ich zum Beispiel nicht mache, wovon ich einfach nichts halte, ist diese klassischen Influencer-Nummern. Also ich bin nicht der Meinung, dass ich in der Position bin, irgendjemandem da draußen zu empfehlen, welches Shampoo er benutzen sollte, welche Sportsocken er tragen sollte oder welche Handballschuhe jetzt die besten sind. Ich glaube, da gibt's andere Leute, die das besser beurteilen können. Insofern findet sowas bei mir nicht statt, aber ich habe jetzt für mich keine Grenze, was das Thema Privates betrifft. Auch, dass ich einen Freund habe, ist bekannt in der Öffentlichkeit, auch von ihm. Und mir gibt's Fotos auf meiner Seite. Das sind alles Dinge, die zu meinem Leben dazugehören und die letztendlich meine Persönlichkeit ausmachen, die ja dann auch zu einem ganz großen Teil einfließt in meine Rolle als Moderatorin, Reporterin, Journalistin, wie auch immer man es nennen will.
Hast du ein Vorbild?
Kein direktes Vorbild, aber Vorbilder sind für mich all die Frauen, die es geschafft haben, durch Fachkompetenz, durch Seriosität, aber auch durch eine gewisse Portion Humor und den Mut, Dinge anders zu machen, Wege geebnet haben. Und da gab es vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, noch nicht allzu viele. Man kann da, glaube ich, auf jeden Fall Katrin Müller-Hohenstein nennen, die da einen Riesenjob gemacht hat. Im Laufe der Jahre kam dann mehr dazu. Julia Schaaf ist jemanden, den ich sehr, sehr schätze, die eine super Vorarbeit leistet für alle anderen Frauen, die uns noch folgen werden, weil das werden ja auch Gott sei Dank immer mehr im Sport. Die ganze Sache weicht sich ja mittlerweile deutlich auf. Britta Hofmann von Sky ist jemand, den ich sehr, sehr schätze, die auch einen riesengroßen Job macht. Also all diese Frauen, die den fachkompetenten und seriösen Weg gehen und einfach einen guten Job machen, sind irgendwie ein Stück weit meine Vorbilder.
Ja. Finde ich gut. Was mich manchmal so ein bisschen verwirrt hat, auch so gerade vor 4, 5, 6, 7 Jahren, man hat, und ich mache jetzt mal speziell Fußball, wenn man umgeschaltet hat, hat man irgendwo, und jetzt mache ich es mal ganz plakativ, irgendein Blondchen unten am Spielfeldrand gesehen. Und ich finde, teilweise kommt da das Gefühl rüber, man möchte das jetzt genauso haben und man hat da aber auch Leute, wo man sagt, die sind garantiert nicht so seit vielen Jahren mit diesem Thema verbunden. Ist das eine falsche Ansicht oder hast du das ähnlich vielleicht auch mal gesehen?
Ich glaube, dass das, was du sagst, nicht zwangsläufig ein Ausschlusskriterium sein muss. Also ich glaube, man muss nicht zwingend eine Sportart selber über Jahre hinweg gemacht zu haben, um gut über sie zu berichten. Ich mache bei Telekom Sport zum Beispiel auch Eishockey jetzt seit Anfang des Jahres. Eine Sportart, mit der ich nie vorher was zu tun hatte. Oder das Volleyballbeispiel aus Baku, was ich vorhin erzählt habe. In Rio habe ich mit Sportarten zu tun gehabt, die vorher überhaupt nicht Bestandteil meines Lebens waren. Ich glaube, wichtig ist, dass du dich reinarbeitest vernünftig. Also die Vorbereitung ist das eine. Und dass du, und das ist eine Eigenschaft, die du nicht lernen kannst und nicht trainieren kannst, dass du dich irgendwie reinfühlen kannst in die Menschen. Letztendlich, glaube ich, geht es in der ganzen Geschichte um eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die miteinander über etwas reden. Ob das Sport ist, Wirtschaft, Politik, Kunst, Kultur am Ende, ist völlig egal. Aber entscheidend ist die Ebene zwischen zwei Menschen, die entsteht. Und die ist dann eben auch geschlechterunabhängig. Das kann ein Mann genauso gut wie eine Frau. Es ist am Ende immer eine Frage der Herangehensweise. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Modelle da draußen.
Darauf wollte ich auch eher hinaus, dass es dann am Ende, finde ich, um die Persönlichkeit geht, sondern am Ende ist es egal, wie derjenige aussieht, ob der Mann oder Frau ist oder was auch immer, sondern es geht im Endeffekt darum, wie wirkt er davor und wie geht er um, demütig auch, empathisch, und ich finde, da hat man jetzt nicht so unendlich viele, also für mich.
Ja, das ist eine schwere Frage, was soll ich dazu jetzt sagen? Das wäre, als wenn ich dich mit anderen Kollegen aus deinem Bereich konfrontieren würde. Ich glaube, das steht mir nicht zu. Ich glaube auch, und das ist das Gute wieder an dem Job, dass die Zuschauer da draußen die stehen nicht auf den einen Typ Moderator oder Moderatorin. Und für jeden gibt es irgendwas geboten. Der eine findet den gut und den anderen doof. Beim nächsten ist es wieder genau umgekehrt. Letztendlich kann man es nie jemandem recht machen. Ich glaube, es ist wichtig, für sich selber den Weg zu finden, mit dem man sich wohlfühlt. Und am Wochenende da auf dem Platz zu stehen oder in der Halle und danach rauszugehen und zu sagen, ich habe hier meinen Job mit bestem Wissen und Gewissen abgeliefert und mit der Rolle, in der ich mich wohlfühle. Rollen zu spielen, andere Kollegen und Arbeitsweisen imitieren zu wollen, ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Und jeder, der diesen Weg für sich gefunden hat, kann sich glücklich schätzen und macht dann auch genau das Richtige, egal was die Menschen da draußen darüber denken oder sagen oder wie auch immer.
Du hast gerade vorhin gesagt, ihr wart 4 Wochen in Indonesien. Wie wichtig ist es für dich, mal runterzukommen, mal abzuschalten, mal so ein bisschen achtsamer zu sein und einfach mal, ja, Cooldown, also runterkommen, entschleunigen?
Immer wichtiger, je älter ich werde, witzigerweise. Das hätte ich vor 10 Jahren irgendwie auch nicht gedacht. Da war ich schon immer ein ziemlicher Wirbelwind und habe auf allen Hochzeiten gleichzeitig getanzt. Und 7 Tage durcharbeiten, 3 Monate am Stück, waren für mich überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, das hat mich eher sogar noch gepusht. Aber es ist tatsächlich so, dass je älter ich werde, ich umso mehr genau diesen Raum für mich selber auch brauche, den du gerade angesprochen hast. Also sich auch einfach mal zurückzuziehen und mal 2-3 Stunden nur irgendwo zu sitzen, ins Grüne zu schauen, den Vögeln zuzuhören und gar nicht zu sprechen. Nicht mit sich selber, also eben auch nicht gedanklich, aber schon gar nicht mit anderen Menschen. Also Ruhe und Zeit für mich ist mir extrem wichtig geworden. Und ich glaube, dass ich es auch brauche, um die Qualität meiner Arbeit gewährleisten zu können. Dass ich eben nicht mehr wie noch vor 10 Jahren dazu in der Lage bin, wie ein Roboter am Fließband jeden Tag abzuliefern, sondern tatsächlich diese kurzen Pausen auch während der Saison zwischendurch brauche, um für mich ein Projekt abzuschließen im Kopf und das nächste dann anfangen zu können. Weil die Nachbearbeitung einer Veranstaltung oder einer Sendung, die braucht mittlerweile auch deutlich mehr Zeit, als es früher der Fall war.
Machst du irgendwas Spezielles, also Yoga, Meditieren, irgendwas in die Richtung?
Genau das. Also ich gehe regelmäßig zum Yoga, versuche 3 bis 4 Mal die Woche zu gehen. Mal gelingt es mehr, mal gelingt es weniger. Gleiche mit dem Thema Meditation. Ich weiß in beiden Fällen, dass es mir deutlich besser geht, wenn ich regelmäßig dazu komme. Aber es gibt eben auch mal stressige Phasen, wo es dann nicht so wirklich geht, wo es dann eher darum geht, noch 3-4 Stunden Schlaf zu bekommen und sowas dann auch mal hinten runterfällt. Aber ja, Yoga und Meditation sind ein großes Thema für mich. Und ich sag mal, meditative Tätigkeiten, also Tätigkeiten, die ich für mich entdeckt habe, die dazu führen, dass ich runterkomme und dass der Kopf aufhört zu denken und zu rotieren. Und das ist bei mir zum Beispiel das Thema Kochen und witzigerweise auch Gartenarbeit. Ich liebe Gartenarbeit.
So ein bisschen ähnlich wie Angeln. Das ist zum Beispiel was, das habe ich früher geliebt, weil du hast einfach deine Ruhe.
Genau so ist es. Man muss mit niemandem reden, man kann einfach mal nur vor sich hinstarren und ja, alles kommt so ein bisschen zur Ruhe im Kopf.
Apropos Kochen, Lieblingsgericht?
Das Lieblingsgericht gibt's nicht wirklich. Ich bin so ein Phasenesser. Also witzigerweise ist es tatsächlich so, dass ich dann irgendwas für mich gerade mal wieder entdecke, was mir total schmeckt. Und dann gibt's das 3 Wochen lang jeden Abend bei mir. Und dann kann ich es aber auch erstmal wieder eine ganze Zeit lang nicht sehen. Es war eine Zeit lang irgendwie so mit Tomate, Mozzarella, Avocado, also teilweise auch ganz einfache Sachen. Oder eine Zeit lang gab's jeden Morgen Guacamole aufs Brot. Und dann ist es wieder eine Zeit lang Joghurt mit Beeren und Granola. Also das sind wirklich Phasen bei mir, die sich dann so 3-4 Wochen ziehen und dann kommt wieder die nächste. Grundsätzlich gerne asiatisch.
Ich wollte es gerade sagen, ich hätte dich jetzt voll in die Ecke gepackt.
Genau, also grundsätzlich doch eigentlich schon am liebsten asiatisch und sehr gemüseorientiert. Also bei mir gibt es selten Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte schon ab und an, aber Fleisch kommt ja vielleicht alle 2-3 Monate mal auf den Tisch.
Ernährung, ganz wichtiger Punkt bei Sportlern?
Klar. Absolut. Also da verraten wir, glaube ich, auch gar keine Geheimnisse, dass das ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Da bin ich auch sehr froh drüber, über all die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die in den letzten Jahren so dazu gewonnen wurden, weil von denen profitieren ja letztendlich auch wir normale Menschen. Also auch unser Ernährungsverhalten hat sich ja deutlich verändert in den letzten Jahren, zumindest dann, wenn man ein Mensch ist, der reflektiert über das nachdenkt, was er da so in sich reinstopft. Und insofern, ja, brauchen wir nicht drüber reden, ganz, ganz wichtiger Faktor.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Für den Sport, für mich persönlich, für die Welt, fürs Leben. Was meinst du?
Ich glaube, du kannst es komplett allgemein machen und auf jedes Einzelne gerne eingehen, weil ich das super spannend finde. Für dich?
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass Menschen anfangen, deutlich mehr über die Konsequenzen ihres Verhaltens nachzudenken. Und zwar sowohl auf der kleinen zwischenmenschlichen Ebene, im direkten Kontakt von einer Person zur anderen, ob das Vater und Mutter sind, Chef und Angestellter oder auch Trainer und Sportler. Aber auch was so die weitreichenden Dinge betrifft, wie gehe ich mit der Umwelt um, was tun wir da gerade, was passiert da langfristig auch mit unserem Planeten, mit den Tieren, die auf dem Leben, mit der Natur, die um uns rum ist, was ja, richten wir da eigentlich gerade an? Ich glaube, das wird ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein, wenn wir über die Zukunft unserer Welt sprechen. Die Liebe im Umgang mit der Welt, in der wir leben, aber auch die Liebe im Umgang mit jedem einzelnen Menschen, der uns so tagtäglich begegnet. Und dass Menschen Dankbarkeit lernen. Also auch das ist, glaube ich, ein Thema. Ich glaube, viele Menschen, die hier draußen rumlaufen und mit hängenden Köpfen und super unzufrieden sind mit ihrem Leben, haben gar nicht so viel Grund dazu, sondern wenn sie anfangen würden, sich mal hinzusetzen und sich einen Zettel zu nehmen und aufzuschreiben, was sie eigentlich alles haben im Leben, anstatt darüber nachzudenken, was sie nicht haben, würden sie relativ schnell dieses Gefühl von Dankbarkeit empfinden, was ein ganz, ganz tolles Gefühl ist und was dich viel, viel positiver auch an die schweren Phasen im Leben rangehen lässt. Ja, das sind die Sachen, die ich mir jetzt erstmal wünsche.
Das wären jetzt perfekte Schlussworte. Mir ist aber gerade noch was eingefallen. Komm, sag mal sportlich vielleicht noch eine Sache, die dich extrem reizt, die du vielleicht noch nicht gemacht hast und was du unbedingt noch mal machen möchtest.
Es ist ganz witzig, weil das sowas gibt es tatsächlich nicht bei mir. Also ich habe, als ich vor 15 Jahren angefangen habe, für mich keine Ziele oder keine Pläne entwickelt und gesagt, da möchte ich irgendwann landen. All die Dinge, die passiert sind, die riesengroße Möglichkeit, als Reporterin 8 Jahre lang meine Sportart Handball begleiten zu dürfen, zu den Olympischen Spielen fahren zu dürfen und dort im Deutschen Haus moderieren zu dürfen. Das sind alles Dinge, die sich irgendwie entwickelt haben und die passiert sind, ohne dass sie wirklich in meinem Kopf waren oder dass ich sie bewusst zielgerichtet verfolgt habe. Und das ist eigentlich auch meine Einstellung zum Leben, dass die Dinge ohnehin so passieren, wie sie passieren sollen. Natürlich kannst du bestimmte Dinge in gewisse Bahnen lenken, aber am Ende den ganz großen Einfluss hat man dann doch nicht drauf. Und insofern vertraue ich einfach darauf, dass das Leben mir weiterhin so tolle Geschenke macht, wie es mir das bisher in meinem Leben gemacht hat. Klar, irgendwann mal wieder am Handball arbeiten wäre schon cool, aber auch da habe ich ja meine kleinen Felder, in denen ich arbeiten kann, ob das das Champions League Final Four in Köln ist oder auch die Weltmeisterschaft der Frauen letztes Jahr im Dezember. Und ich glaube auch im Januar bei der Weltmeisterschaft der Herren im eigenen Land wird man mich durchaus in der einen oder anderen Halle sehen können. Insofern ist alles gut, mir geht's gut, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe und es gibt jetzt nichts, wo ich sage, da muss ich unbedingt noch hin, damit mein Leben perfekt ist. Eigentlich fühlt es sich jetzt schon perfekt an.
Super, vielen Dank.
Gerne.
Vielen lieben Dank, Annette. Alle Infos zu Annette Sattler, die findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch jetzt noch eine geniale Woche und go for it, dein Headcoach, Marc.